Wir würden jetzt gerne in die nächste Runde einsteigen. Darf ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen? Es gibt gleich ja noch eine lange Mittagspause und auch den Nachmittag, wo Sie sich austauschen können. Es gab ganz viele, die gebeten haben, die schriftliche Fassung von Herrn Dr. Göschel einmal nachlesen zu können, was er denn heute alles so Sinnstiftendes uns gesagt hat. Es hat für viel Inspiration gesorgt, für Diskussionsstoff schon an dieser Stelle, Herr Göschel. Und es wird einen Bericht geben, der wird ins Netz gestellt. Sie erhalten ja im Anschluss an diese Veranstaltung in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, werden Sie einen Abschlussbericht bekommen und da wird dann auch der Hinweis darauf gegeben, wo man denn den Vortrag von Herrn Dr. Göschel finden kann. Und dann habe ich noch ein zweites Anliegen. Ich darf das Mikrofon an Sie geben.
Ja, guten Tag. Ich habe schon in der Pause gesehen, dass viele Teilnehmer eifrig den Umfragebogen, der ihrer Konferenzmappe beiliegt, also dass viele Teilnehmer den schon ausgefüllt haben. Und ich wollte Ihnen anbieten, in den Pausen am heutigen Tag den bei mir abzugeben. Ich stehe da hinten an dem Tisch, wo auch gerade der Herr mit dem blauen Hemd steht und nehme die Fragebögen gerne entgegen. Und ich freue mich, wenn zahlreich daran teilgenommen wird. Sie haben sonst auch die Möglichkeit, noch im Internet daran teilzunehmen, aber ich freue mich auch über Ihre Fragebögen am heutigen Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. So, nun steigen wir in die erste Podiumsdiskussion ein. Reinhard Richter hat Ihnen ja heute Morgen schon einen Überblick gegeben, was in den verschiedenen Pilotprojekten in den Sächsen in der Region bisher strukturell erarbeitet wurde. Und jetzt wollen wir ganz gerne ins Detail gehen. Und wir richten zunächst den Blick nach Freudenberg. Herr Günther ist bei uns, der Bürgermeister, und Sie sind ganz weit gekommen mit dem Projekt. Sind Sie stolz?
Ja, wir sind nicht nur weit hergekommen, sondern auch mit dem Projekt weit gekommen. Das heißt, der Planungsprozess ist bei uns abgeschlossen. Geschafft haben wir das mit Hilfe viel Interessierter, aber auch mit professioneller Hilfe. Dazu muss man wissen, dass wir zwar räumlich Diaspora sind, aber nicht kulturell. Im Gegenteil, bei uns geht kulturell richtig was ab. Und vielleicht ein Wink an Emstetten. Christo hatten wir schon. Und Armin Müller-Stahl oder Günter Grass sind bei uns keine Unbekannten. Wir haben auch, das ist die dörfliche Struktur mit 16 Ortsteilen, viele, viele kleine Veranstaltungen, viele kleine kulturelle Ereignisse. Und da gilt es, das übereinander zu bringen, das mal zu strukturieren. Und das ist uns mit diesem Planungsprozess, glaube ich, sehr gut gelungen. Und ich habe eingangs gesagt, mit professioneller Hilfe, insofern sei mal ein Dankeschön erlaubt, an das Büro Richter. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft.
Herr Günther, so ein Tag ist ja auch dazu da, mal die konkreten Ziele und die Aufgaben zu gucken. Sie haben ganz klar drei Ergebnisse und drei Projekte im Auge, die Sie umsetzen wollen. Können Sie uns dazu was verraten?
Ja, eigentlich sind es ja viel mehr wie drei. Wir haben einen Handlungsplan als Ergebnis herausbekommen, der, ich habe jetzt auch im Gespräch schon einiges dazu gesagt, der sich erstmal setzen muss. Zwar ist auch dieser Handlungsplan mit Zeiträumen verbunden, aber Sie wissen, wie das ist mit Zeit und mit dem Übergang in die Politik. Hauptsächlich ist es uns wichtig, in der Zukunft Kooperationen hinzubekommen mit Universität, mit anderen Kommunen, mit anderen Institutionen, um auch diese Synergien zu heben. Es hat auch ganz überraschende Ergebnisse gegeben, für mich überraschend und ich glaube auch für Herrn Richter überraschend, dass aus den Sitzungen herausgekommen ist, dass ein Kulturrat gebildet werden soll. Also die Kulturarbeit in einer gewissen Weise dem Ausschuss und dem Rat entzogen und auf selbstständige Füße gestellt. Das wird ein interessantes Thema werden und ist natürlich noch mit viel Arbeit verbunden.
Wenn man was auf die Füße stellen will, dann braucht man dafür Räume, dafür braucht man auch Personal. Gibt es auch da Planungsüberlegungen?
Planungsüberlegungen gibt es. Festgestellt wurde, dass es unerlässlich ist, Sie sprechen die dritte Säule an, okay, dass es unerlässlich ist, das auch mit städtischem Personal zu fahren. Insofern, wir sind eine Kommune mit gut 18.000 Einwohnern, ist mal festgelegt worden und die Erfahrung muss es dann im Laufe der Zeit nachweisen, dass wir zumindest mit einer halben Stelle professionell weiter agieren müssen, um die Koordinationsaufgaben zu erledigen.
Kooperation ist ein Stichwort. Wir teilen uns heute auch die Mikrofone. Ich darf Sie bitten, das an Frau Loy weiterzugeben. Christina Loy ist Leiterin der Gruppe Kultur bei der Stadt Aalen und federführend zuständig für die Kulturentwicklungsplanung dort, und zwar für Aalen und Beckum in diesem besonderen Pilotprojekt. Wie weit sind Sie?
Ja, wir haben gerade die Halbzeit erreicht. Am vergangenen Samstag hat die Visionskonferenz in Aalen für Aalen und Beckum gemeinsam stattgefunden. Ja, und wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Wir sind gestartet mit der Einbindung der politischen Gremien. Natürlich auch ganz wichtig der Start, die Zusammenarbeit interkommunal, dass wir die Akteure aus Beckum und Aalen zusammengeholt haben. Wir tun dies im Wechsel vor Ort und wir haben den Analyseworkshop im Vorfeld zur Visionskonferenz durchgeführt. Stärken, Schwächen, Chancen, Risikenanalyse und wie gesagt am Samstag in Tagesarbeit mit vielen tollen Akteuren. Und ganz, ganz wichtig unter Einbindung auch von vielen Jugendlichen. Wir planen für Kinder und Jugendliche, gerne mit Kindern und Jugendlichen. Hier haben wir auch eine wunderbare Vision verfassen können, mit der wir nach wie vor sehr zufrieden sind, auch mit ganz wichtigen Eckpunkten.
Junge Leute haben Sie angesprochen. Wir wissen, ja, noch einmal jetzt auch bekräftigt durch den Vortrag von Herrn Dr. Göschel, dass junge Menschen noch mehr als vielleicht etwas ältere diesem neuen Menschenbild des kreativ Handelnden, dessen der auch vielleicht mit Publikum oder ohne sich selbst ausdrücken will, in der Kulturarbeit finden werden. Haben sich solche Leute bei Ihnen beteiligen können?
Ja, es haben sich Kinder, ich sage auch Kinder, es waren Beteiligte ab 10 Jahre dabei. Wir haben also Beteiligte von 10 bis 80, sage ich mal, insgesamt. Natürlich sind Kinder und Jugendliche, die selber auch kulturell aktiv waren, zum Teil eben mit eingebunden gewesen in diesen Prozess. Ganz wichtig dabei ist aber immer unsere Sichtweisen, ich sage es jetzt mal der Erwachsenen oder der professionell Agierenden, auch runterzubrechen auf Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen, deren Entwicklung viel, viel schneller vonstatten gehen und die teilweise den Kulturbegriff auch anders definieren.
Genau, das wäre das Stichwort gewesen. Zentrum für Kulturforschung in Bonn, die haben eine aktuelle Studie gemacht, die haben sie jetzt zweimal schon durchgeführt und das zeigt, wenn Kultur drin ist, soll Kult draufstehen, sprich Freizeit. Ist das genau eine Erfahrung, die Sie teilen?
Genau diese Erfahrung haben wir auch gemacht, wenn wir mit Hochkultur, für uns etablierte Kultursparten an die Kinder und Jugendlichen herantreten, tritt trotz alledem, und das ist natürlich aus deren Lebenswirklichkeit, Lebensrealität herausgebrochen, der Freizeitgedanke, Lifestyle und auch gewisse, für sie Kulturaktivitäten oder Freizeitaktivitäten auch in den Vordergrund, was auch viel mit Orten zu tun hat, was mit Aufenthaltsqualität zu tun hat, sich miteinander treffen, sich ausleben können und Spaß haben.
Mit Freudenberg hatten wir eine Stadt, mit Aalen-Beckum eine Kooperative und jetzt geht es natürlich auch darum, die Kreise mit einzubeziehen. Und da ist heute Ulrike Beckmann bei uns, Fachdienstleisterin für Schulen, Sport, Kultur des Kreises Olpe. Sie haben ebenfalls junge Menschen mit ihren Planungen im Blick. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, ich blicke sowohl ein wenig auch nach Aalen eben, weil die mit dem thematisch gleich aufgestellt, aber auch sind auch nach Freudenberg, weil das unsere Nachbarn sind jetzt und wir da auch schon einige Kooperationen, Verbindungen haben. Die Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, ja, zunächst ist es was schon eine Herausforderung, Kinder und Jugendliche jetzt mit in diesen Planungsprozess einzubeziehen. Und das ist nicht so konkret und greifbar wie beispielsweise, wenn es um eine Veranstaltung geht, wenn über einen Funpark für Mountainbiker oder sowas entschieden wird, sondern da erfolgte schon die Ansprache dann wirklich auch über die Schulen, über die Schulleitungen und letztendlich haben sich dann auch junge Menschen, Jugendliche eher dann in den Planungsprozess eingefunden und ich muss sagen, die haben sich sehr selbstbewusst und aktiv dann auch in die Arbeitsgruppen dann mit eingebracht.
Bisher war das Angebot für Jugendliche speziell und für Kinder ja etwas unterrepräsentiert. Können Sie damit einen Schritt nach vorne gehen?
Also Ergebnisse haben wir ja jetzt noch nicht. Wir sind ja auch im Status so nach der Visionskonferenz, dass dann schon auch Wünsche geäußert worden sind. Sehr viel wird geleistet eben dann über die Jugendarbeit, über die freien Träger, gerade bei uns in der Region auch über die Vereine. Das Ganze gilt es eben auch zu bündeln und wieder Stichwort Kooperation. Und für mich auch ganz wichtig und auch eine besondere Herausforderung, das mit, da die Schulen mit einzubeziehen, weil die Feststellung ist schon, dass die Schulen einen ja, sehr großen Raum einnehmen, einen zeitlichen Raum auch immer mehr, also der Ganztag nimmt zu. Und ja, es gibt viele Planungsprozesse, es gibt Bildungsnetzwerke und das alles miteinander zu koordinieren und das wird nur auf diesem Weg kann man dann wirklich auch ja, tatsächlich Erfolge erzielen, meine ich.
Danke Ulrike Beckmann. Wir haben jetzt drei Beispiele kurz angerissen. Dieser ganze Prozess ist ja, hat ja Pilotprozesscharakter und es gibt Beobachter vor Ort, die dann vielleicht auch möglicherweise die ganzen Dinge auf breitere Füße stellen und ins Land hinaustragen werden. Heike Herold von der LWL Kulturstiftung ist bei uns. Sie sind eine der Beobachterinnen und sind stellvertretend für alle heute hier. Gibt es was, wenn Sie mal diese drei Bereiche sehen, die wir jetzt vorgestellt haben, was Sie überrascht hat?
Na, etwas, was noch gar nicht angesprochen worden ist, das ist die Beteiligung der Künstler an diesem Prozess und Kulturschaffenden, Kulturverantwortlichen, die nicht überall schon in Formaten eingebunden sind, um miteinander zu kommunizieren. Und da bin ich bei Herrn Göschel auch gefragt werden und ernst genommen werden und mitgenommen werden und ihre Kompetenz eingebracht werden, auch in diese kulturpolitischen Prozesse. Und das ist sicher auch dieses Wunderbare an diesem Format, das Herr Richter entwickelt hat, sie unbedingt mit einzubinden. Und ich habe es in dem Prozess, an dem ich selber teilgenommen habe, hat mich überrascht, wie wenige sich kennen tatsächlich. Dass es immer noch ein Feld gibt von Künstlern, Kulturschaffenden, die sich noch nie begegnet sind. Und da wird dann das Feld von Kooperation und Kommunikation vor allen Dingen erstmal aufgemacht. Also ich glaube, wir sind tatsächlich auch auf der Ebene von erstmal Kommunikation aufzubauen miteinander. Das ist, war für mich so das überraschende Element in der Mediengesellschaft.
Dass trotz aller Informationen doch nicht überall Informationen ankommt. Vielen Dank. Wir möchten jetzt mit Herrn Thomas Gehring die Stadt Halver und ihre Anliegen in diesem Pilotprozess und auch ihre Visionen einmal kurz vorstellen. Was war bei Ihnen bisher das, was Sie am meisten bewegt hat in diesem Prozess?
Ich hätte es früher gar nicht so für möglich gehalten, dass sich die in diesem Bereich Tätigen, sowohl aus Politik, aber auch die Künstler, trotz der geografischen Nähe so wenig kennen. Das war für uns wirklich ein ganz interessanter Aspekt, dass sowohl Kulturpolitiker uns gesagt haben, ich fand das toll, endlich mal den Kollegen aus dem Kulturausschuss der Nachbarkommune oder auch der nächsten Kommune kennenzulernen, mit ihm mich mal fachlich auch auszutauschen, festzustellen, dass man oft vielleicht auch selben Probleme hat, aber auch Künstler, die ja auch je nachdem, was sie für ein Projekt gerade planen, nicht immer so geneigt sind, miteinander zu kooperieren, haben wir, glaube ich, in einigen Punkten jetzt dazu bekommen, dass sie dass unsere Vision zumindest sehen und wir hoffen auch, dass sie daran intensiv mitarbeiten werden.
Sie vertreten ja heute die Stadt Halver. Aber dabei im Projekt sind auch meiner Zagen, Kirspe und Scheiksmühle. Bisher gab es ja gar keine gemeinsamen Projekte all dieser vier Kommunen zusammen. Was wird denn das erste gemeinsame Ziel sein jetzt?
Also es ist richtig, es gab bisher kein Projekt, wobei diese Kulturentwicklungsplanung jetzt hier bei uns ja eingebettet ist in ein regionale 2013-Projekt oben an der Volme, für das wir also auch den dritten Stern bekommen haben. Und eines dieser Leitprojekte, das insgesamt darauf zielt, unsere Region, die insgesamt rund 70.000 Einwohner auch hat, zukunftsfester zu machen, eines dieser Leitprojekte ist eine gemeinsame Kulturachse, Kunst- und Kulturachse, die soll sich Art Vollmetall nennen. Und das aufzubauen ist sicherlich auch ein Aspekt, zu dem wir diese Kulturentwicklungsplanung jetzt hier nutzen werden.
Vielen Dank, Herr Gehring. Jetzt haben wir noch zwei im Bunde hier, und zwar Günther Handermann vom Kreis Höxter, also ein weiterer Kreis. Der Kreis Höxter, den zeichnet was besonders aus, was aber die Region generell betrifft, vor allem den ländlichen Bereich, nämlich der dramatische Bevölkerungsschwund. Wir wissen nicht, wenn die Regionen konkurrieren werden, wie Herr Dr. Göschel es ja auch dargestellt hat, wie das Konkurrenzverhältnis sein wird, wenn alle kooperieren, ob dann die Menschen dann doch eher in der einen Region bleiben, weil sie die Heimat ist oder die andere. Aber Kultur kann zumindest ein Standortfaktor sein, der Identität stiftet und Erlebnisräume schafft. Was wird Ihr nächstes Ziel sein?
Ja, Sie haben den Aspekt angesprochen. Wir wollen aber nicht, das ist unsere Meinung im Kreis Höxter, in das allgemeine Jammern verfallen, sondern im demografischen Prozess steckt vielleicht auch eine Chance, nämlich des Kooperierens und des vielleicht auch stärker Zusammenwachsens. Deswegen sind wir bei uns auch ein klein wenig stolz darauf, dass alle 10 Städte, es ist keiner ausgeschert, an diesem Planungsprozess sich beteiligen. Und natürlich geht es uns auch, das ist eben genannt worden, um Profilbildung, es geht um Zukunft. Und wir haben es geschafft, in allen gesellschaftlichen Gruppen, glaube ich, auch darzustellen, dass Kulturentwicklung etwas auch mit Kreisentwicklung zu tun hat. Also wir betrachten das Ganze auch als große Chance für die Profilentwicklung und auch für die Kreisentwicklung und damit auch ein kleines Stückchen, um demografische Herausforderungen, die wir haben, letztendlich auch meistern zu können.
Sie haben es gesagt, 10 Kommunen sind beteiligt. Wie wird dann das Marketing gemeinsam stattfinden, was die Kulturarbeit betrifft?
Ja, wir sind, was den Prozess angeht, soweit, dass wir die Visionskonferenz durchgeführt haben. Es sind da auch die Strukturfragen diskutiert worden. Wir werden, ohne da Ergebnisse vorwegnehmen zu wollen, uns natürlich überlegen müssen, wie wird das gemeinsam mit den 10 Städten laufen. Kann man ein gemeinsames Kulturmanagementbüro installieren? Wenn ja, wo? Wo kommen die Ressourcen her? Denn auch das ist uns deutlich geworden. Kulturentwicklung, Kulturplanung und auch dann die Ergebnisse umzusetzen, das kostet auch Ressourcen. Und darüber muss sich auch Politik im Klaren sein.
Frau Herold hat eben gesagt, dass die Künstler sich gar nicht unbedingt kennen oder die Kulturschaffenden. Stellen Sie das auch bei Ihnen fest?
Auch das haben wir festgestellt. Wir haben bei uns im Kreis Höxter traditionell so ein kleines Nord-Süd-Gefälle, wenn man das so sagen darf. Und das war eine spannende Erfahrung auch bei diesem Prozess in den Projektgruppen. Es waren immer so um die 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, dass tatsächlich auch solche Begegnungen stattfanden. Wieso, wie dich gibt es auch, wieso kennen wir euch gar nicht? Und parallel zu diesem Planungsprozess hat sich gleichzeitig auch schon die erste Netzwerkarbeit ergeben. Also insofern eine ganz spannende Geschichte.
Ich würde hier gerne noch mal einhaken, weil es gab in der Diskussion auch Reaktionen, die sagten, es gibt eigentlich viel zu viel. Darüber diskutieren wir ja sehr häufig. Und also es gibt auch bei den Künstlern ein Interesse daran, zu konzentrieren und zu kooperieren. Und ich glaube, diese Prozesse helfen hier zu überlegen, im Rahmen welches Profils machen wir das und was können wir dazu beitragen. Also sehr hilfreich an der Stelle.
Wenn es darum geht, dass man Menschen vernetzt, dann kann es ja ganz sinnvoll sein, Herr Streblow aus Lippstadt, dass die Menschen auch wissen, wen es gibt es denn eigentlich, wer macht hier was. Und ich glaube, Sie planen da was, um das auch zu organisieren.
Genau, wir versuchen in Lippstadt das auf mehreren Kanälen. Wir haben unsere gesamte Kulturentwicklungsplanung zum Beispiel auch auf Facebook. Wir haben einen eigenen Blog und wir twittern darüber in der Hoffnung, dass das der ein oder andere liest, der vielleicht nicht bei den Veranstaltungen war. Aber Kern ist das sogenannte Kulturhandbuch, das im Moment in dem Entstehen ist. Das soll ein Online-Profil sein, wo eine Eingabemaske da ist, wo jeder, der in irgendeiner Weise kulturrelevant ist, sich eintragen kann. Dann gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass wir das erst kontrollieren, was eingegeben ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Suchmaschine, nach der man suchen kann. Wer also zukünftig für eine Familienfeier einen Pianisten sucht, kann das genauso nutzen wie die Suche nach Theatergruppen und vielen anderen Dingen auch. Damit die Datenbank, wenn sie online geht, nicht erst leer ist und man warten muss und die ersten Suchabfragen erfolgreich sind, haben wir selber schon angefangen, die Eingabemaske ist fertig, die Gruppen, die uns bekannt sind, einzugeben und waren selber erstaunt, dass es innerhalb von 2 Monaten gelang, da 150 Datenbankeinträge zu finden. Also wir merken durch diesen Prozess auch, dass die Kulturlandschaft in Lippstadt noch viel bunter ist, als wir das selber manchmal geahnt und gewusst haben.
Bunt, das Stichwort. Bei Ihnen haben ja auch 80 sich beteiligt. Das ist eine relativ große Zahl von Menschen, die da aktiv waren. Waren Sie überrascht?
Ja und nein. Wir haben einen Vorgänger, ein Kulturforum ein Jahr vorher gehabt, wo diese Idee, wir treffen uns und diskutieren über Kultur in Lippstadt, schon gemacht haben. Auch da hatten wir eine gute Beteiligung und hatten eine sehr kreative und Beteiligung, dass, da wurde zusammengearbeitet. Das hat uns Mut gemacht, in diesen Planungsprozess auch einzusteigen. Und es hat sich bei den Konferenzen, die wir organisiert haben, dann so bestätigt. Das hat sich rumgesprochen und wir konnten auf viele Kulturschaffende und Politiker, aber eben auch Jugendliche oder Migranten zählen, die sich in diesen Prozess mit eingebunden haben. Aber das, was jetzt hier in der Runde auch immer gesagt wird, gilt in Lippstadt baugleich. Auch da treffen sich Künstler, die sich selten, vielleicht noch nie gesehen haben. Diese Gespräche am Rande sind ganz genauso in Lippstadt auch geführt worden. Ja.
Und diese Runde komplett macht Reinhard Richter. Sie haben ihn heute schon gehört. Sie haben das Konzept gemacht, Herr Richter. Sie haben die Prozesse begleitet und mit auf den Weg gebracht. Sind Sie stolz?
Ich bin sehr froh darüber, das ist ein ganz schönes Erlebnis. Einer unserer Gesprächsteilnehmer in den Vorgesprächen zur Kulturagenda hat mal auf die Frage, was soll denn die Kulturagenda erreichen, gesagt, westfälisches Feuer. Und das erlebe ich in diesen Planungsprozessen, dass also sich so viele Menschen so interessant und kreativ und engagiert einbringen, dass man sagen kann, es entsteht an diesen Orten, in diesen Regionen, entsteht westfälisches Feuer. Es entstehen authentische Orte. Ich hatte zu Anfang auch befürchtet, dass die Visionen und Ziele sehr stark übereinstimmen. Es gibt natürlich Übereinstimmungen. Das, was in den Eckgrundsätzen zum Kulturfördergesetz formuliert worden ist, freiwillige Aufgabe in Anführungsstrichen als wichtige Kernaufgabe der Kommunen, das ist ein Thema, das immer wieder eben auch Gegenstand ist. Aber dann entsteht zum Beispiel in Freudenberg so eine Aussage, dass ein Arbeitsforum gefunden werden muss für Visionäre und Macher. Oder dass der Vorschlag kommt, ein Kulturrat. Also es entstehen sowohl eben in den Visionen wie auch in den Zielen, entsteht die Authentizität der Orte als Kulturorte. Und das finde ich ein ganz tolles Ergebnis. Und eine der wichtigen Wirkungen, die wir erreichen wollen in der Kulturagenda, ist ja, dass die vielen Schätze und Potenziale, die in den Kommunen in Westfalen vorhanden sind, dass diese gemeinsam nutzbar werden, da wo es noch nicht geschieht. Also dieser Ansatz, Kooperation, sich gegenseitig zu unterstützen, voneinander zu lernen, miteinander Dinge neu zu entwickeln, das funktioniert eben auch in diesen Planungsprozessen sehr schön. Und auch innerhalb der Planungskommunen ist schön zu erleben, dass die Einzelnen eben kleine Bausteine entwickeln, von denen die anderen auch profitieren können. Also insgesamt bin ich ganz begeistert.
Jetzt haben wir ganz viel Begeistertes gehört, aber wenn es allzu schön ist, ist ja auch manchmal langweilig. Ne? Gibt es auch irgendwas, wo man noch hier nachjustieren könnte oder läuft alles schon perfekt, Frau Herold?
Nee, es läuft gar nicht perfekt. Insofern, da ich auch von den Beobachtern, Kollegen, Kolleginnen mitbekommen habe, dass sie alle natürlich ein Interesse haben, auch solche Planungsprozesse durchzuführen, dass aber die Ressourcen nicht unbedingt da sind und auch, dass an dieser Stelle eine Förderung sehr wichtig ist. Also zum einen, dieses Format ist vielleicht geschaffen, aber das ist jetzt nicht als Papier übertragbar und in der Form überall durchführbar. Die Prozesse laufen, wie Herr Richter das beschrieben hat, überall anders, weil es andere Themen, andere Konstellationen gibt. Also im Grunde müssen das die Orte, Kreise selber durchführen. Und insofern ist es, glaube ich, nochmal wichtig, auch über Kulturförderung an dieser Stelle nachzudenken, welchen Sinn es macht, in solche Prozesse, wo man das Ergebnis nicht vorhersehen kann, zu investieren. An dieser Stelle habe ich so mitgenommen von den Kolleginnen, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist, das auch weiter durchzuführen, anzubieten, aber dass es auch eine Unterstützung dafür braucht.
Und von welchen Perspektiven, welchen Zeiträumen sprechen Sie denn?
Also an der Stelle würde ich dieses Modell von einem Jahr in 5 Modulen durchaus übernehmen. Das kommt überall sehr gut an, weil es überschaubar ist und die Leute offensichtlich auch an der Stange hält. Ich glaube, das kann man vielleicht in kleineren Formaten, ich schätze mal, Herr Richter hat schon wieder Ideen entwickeln, aber ich habe so das Gefühl, dass das Format, wie es bislang existiert, ein gutes ist.
Sie bekommen die Prozesse mit, Sie sprechen mit Ihren Kollegen, den Beobachtern. Ist das eine Sache, die man auch in andere Landesteile, in andere Regionen transferieren könnte? Ist das ein Exportschlager vielleicht dann aus Westfalen?
Naja, wenn wir darüber einen Exportschlager, insofern ja, weil ich glaube, wir müssen wieder zu Profilen kommen, um auch eine zielorientierte oder wirkungsorientierte Kulturförderung zu betreiben. Insofern auch Kulturförderung zu betreiben vor dem Hintergrund von Kulturkonzepten macht unbedingt überall Sinn.
Dann frage ich mal in die Runde, was wünschen Sie sich? Wo würden Sie sich noch mehr Unterstützung und wenn ja, von wem wünschen?
Also ich fühle mich eigentlich ausreichend unterstützt. Es hat ja viele Unterstützer dieses Projekts hier bei uns auch gegeben. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es auch zu wirklich konkreten Umsetzungen kommt. Und da freut mich, dass ich gehört habe hier gerade von meinen Kollegen zur Rechten, dass sich da also auch Foren oder Arbeitskreise oder was auch immer gebildet haben, die den Prozess dann auch weiterführen. Denn ich finde nichts schlimmer als ein Prozess, der eine Weile läuft. Man hat Leute motiviert und die stellen dann hinterher fest, es kommt nicht viel dabei raus und solche Leute motiviert man in aller Regel nur einmal. Das ist meine Erfahrung und das möchte ich eigentlich für unseren Bereich oben an der Volme so nicht erleben.
Ja, auch wir sind wahrscheinlich wie die anderen auch in diesen Kulturplanungsprozess gekommen mit der Mannschaft, die wir eben haben. Die ist vergleichsweise klein und die hatte auch vorher schon was zu tun. Und das kam eben mal so obendrauf und uns ging es jedenfalls in dem Prozess sehr schnell, sodass wir im Prozess auch gemerkt haben, was da an Arbeit nicht nur, sondern auch an Ideen, an Philosophien hinterstecken muss, damit das vernünftig wird. Wir hatten ursprünglich auch mit einem längeren Planungszeitraum kalkuliert und finden das sehr gut, dass das jetzt so kompakt ist. Das hält das viel, viel besser zusammen. Und wir hoffen aber, dass auch die Spielregel, dass der Kulturausschuss sich jedes Jahr wieder damit befassen muss, dieses Feuer auch am Brennen hält. Dass das also jetzt nicht nur einmal ist. Diese Komprimierung bei kleiner Mannschaft führt manchmal dazu, dass wir selber Sorge haben, dass wir nicht alle erreichen, dass wir ein bestimmtes Bausteinchen vergessen oder sowas. Und insofern ist das wirklich eine Riesenhilfe, wenn man dann einfach fragen kann, haben wir alles bedacht?
Vielleicht noch eine praktische Anmerkung zum organisatorischen Umsetzen so eines Planungsprozesses. Als wir merkten, dass es wirklich Arbeit macht, haben wir uns relativ kurzfristig dazu entschlossen, eine Projektgruppe einzurichten. Bietet sich ja an, wir haben einen definierten Beginn, ein definiertes Ende, haben eine Projektgruppe gegründet, in der auch städtische Vertreter vertreten waren, bei uns aufgrund einer Besonderheit auch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Insofern hatte man dort auch eine Organisationsstruktur mit einem Projektleiter, der auch die Federführung hat. Zusätzliches Personal war nicht eingesetzt, das war on top, aber ich darf auch jetzt zur Halbzeit schon feststellen, das ist für alle Teilnehmer auch ein tolles Gruppenerlebnis, so etwas zu machen. Darin steckt auch eine Chance. Und vielleicht nochmal zu Ihrer Frage, was wünschen wir uns denn? Ich darf das vielleicht auch aus den Teilnehmerrunden hier weitergeben. Die Teilnehmer fühlen sich in diesem Prozess sehr, sehr ernst genommen, bringen sich hochmotiviert ein, erwarten natürlich auch, dass dann in der Umsetzungsphase, denn das ist ja die Idee am Ende des Planungsprozesses, dass dann Vorlagen, Entscheidungsvorlagen zu strategischen Entscheidungen auch an die Politik ergehen, dass auch etwas entschieden wird.
Vielen Dank Ihnen. Frau Beckmann.
Ja, ich wünsche mir das, was eigentlich auch in unserer Vision zum Ausdruck kommt, eine viel höhere Wertschätzung auch der kulturellen Angebote für Kinder und Jugendliche oder auch der kulturellen Bildung. Und insofern ist es sicherlich auch eine hilfreich und eine Unterstützung, dass dieses Kulturfördergesetz des Landes jetzt so auf den Weg gebracht wird. Und natürlich aber auch eine Wertschätzung durch die Schulen und auch durch die Wirtschaft, also Stichwort demografischer Wandel, dass man da auch noch mal deutlicher macht und auch spürbar wird, wie wichtig ja auch kulturelle Angebote für die Steigerung der Attraktivität einer Region, um auch Fachkräftemangel entgegenzuwirken und dann auch wirklich diese Gemütlichkeit, die heute Morgen da in dem Impulsvortrag dann oder Referat dann angeführt wurde, auch zu erreichen im ländlichen Raum.
Dann danke ich Ihnen, meine Damen, meine Herren, für diese Runde. Es ist nicht nur gemütlich, denn jetzt wollen wir auch ganz kontrovers hoffentlich diskutieren. Das Kulturfördergesetz wurde angesprochen. Ich danke Ihnen. Herr Richter bleibt dabei und wir steigen in eine zweite Runde hier ein vor dem Mittagessen. Ich darf noch den Staatssekretär in NRW im Kultusministerium, Herrn Neundorf, noch einmal auf die Bühne bitten. Friedhelm Spieker, Landrat des Kreises Höxter. Enrico Kahl, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank in Münster. Dr. Norbert Sievers, Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft. Noch einmal Herrn Dr. Albrecht Göschel und Reinhard Richter ist bei uns geblieben. Wir haben gerade die Binnensicht gehört, was passiert vor Ort, was passiert in der Region, was passiert in den Projekten. Wir wollen die Perspektive jetzt mal ein bisschen verändern, den Blick darauf werfen, vielleicht auch in einem kritischen Diskurs, was an Kulturpolitik oder an Kulturfinanzierung oder an Rahmenbedingungen es überhaupt in diesem Land gibt. Darum haben wir jetzt hier diese Runde. Herr Dr. Göschel hat ganz viele Impulse gegeben. Herr Neuendorf, was hat Sie am meisten wachgerüttelt?
Wach war ich schon den ganzen Morgen. Es gab eine ganze, also ich fand den Vortrag nicht nur unterhaltsam, er war auch, ich stimme nicht in allen Punkten überein, darüber können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen diskutieren, was auf jeden Fall richtig ist. Das ist dieser Kooperationsgedanke, der bei den ersten ihrer drei Thesen sozusagen formuliert wurde. Und in der Tat ist das auch, ich habe es ja eben schon angedeutet, in der ersten und in der Eingangsrunde ein zentraler Bereich auch des Kulturfördergesetzes. Ich will ganz kurz noch darauf eingehen, weil es hat viele Aspekte, aber eben auch diesen Aspekt der Kooperation. Und wieso ist das so? In meinem Kulturfördergesetz, damit verbindet man vielleicht immer auch relativ schnell bei Fördern den Begriff Finanzen. Ich will, und Geld. Und Fördern hat was mit Geld und zu tun.
Gibt es denn Geld für die Kommunen?
Ja, ich komme gleich dazu. Ich will mich dem gar nicht entziehen. Ich will nur sagen, dass es vielleicht, dass man diesen Begriff Kulturfördergesetz nicht nur unter diesem Aspekt sehen soll. Weil wir wollen in der Tat Kultur fördern. Und das heißt eben nicht nur finanziell, sondern man muss sie erstmal sozusagen da die Bedeutung der Kultur auch nochmal beschreiben, weil wir haben es ja gesagt, das passiert auch im Kulturfördergesetz, dass wir zwar einen Verfassungsartikel haben, was die Kultur betrifft, aber die Bedeutung der Kultur hat sich stetig gewandelt in den letzten Zeiten. Das ist eben angeklungen. Heute denkt man Kultur mit, wenn man über Stadtentwicklung nachdenkt, man denkt mit, wenn man über Strukturpolitik nachdenkt, über Wirtschaftspolitik. Wo siedeln sich Unternehmen an? Alles das gehört zu diesen Überlegungen mit. Was bedeutet heute Kultur? Und Kultur wandelt sich eben auch. Deshalb bei dem Kulturfördergesetz ist ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, ja, wir wollen einen Kulturförderplan künftig auflegen, alle 5 Jahre, weil wir schon der Auffassung sind, Kultur ist im Wandel begriffen. Wir reden heute in der Kulturpolitik über Begriffe, die vor 10 Jahren noch keine Rolle gespielt haben. Das hat damit zu tun, ich sage mal ein Beispiel, mit der zunehmenden Zahl von Migrantinnen und Migranten auch in NRW. Wie binden wir die kulturpolitisch ein? Was haben die einzubringen in die Kultur, in die Kulturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen? Das sind Dinge, an denen man einfach erkennen kann, Gesellschaft wandelt sich, der Begriff der Kultur wandelt sich, die Sicht auf Kultur wandelt sich und die Erfordernisse für und an Kultur, die Erwartungen werden anders. Das soll unter anderem in diesem Kulturförderplan mit berücksichtigt werden, dass sozusagen auch eine Sichtweise, wie sieht eine Entwicklung aus für 5 Jahre, der man sich dann nicht nur im Parlament, es war ja schon hier oft gerade die Rede davon, wen bindet man ein, Künstlerinnen, Künstler, die Kommunen, die Akteurinnen, die Akteure vor Ort, die Schulen, kulturelle Bildung, all das hat eine Rolle gespielt, das soll ein partizipativer Prozess werden und ich glaube, wenn man sich mal löst von diesem reinen fiskalischen Aspekt, dann ist das ein ganz zentraler Punkt, wo wir sagen, ja, das ist das erste Mal, dass wir der Bedeutung der Kultur, dem Wandel von Kultur mit diesem Kulturfördergesetz dann eben auch ein Forum geben wollen und uns und wissen, dass es ein wandelnder sich ein Prozess ist, den man immer wieder neu sich stellen muss und das wollen wir mit den Akteurinnen und Akteuren schaffen. Das ist für mich erstmal ganz wichtig, dass dieser Aspekt der Kultur eine ganz neue Bedeutung mit diesem Gesetz bekommt.
Den Aspekt der Finanzen, der kommt gleich. Ne? Ich weiß, Sie möchten das ein bisschen rauszögern, darum frage ich mal. Es gab ja eine Empfehlung aus den Regionalkonferenzen, Kulturförderpläne und die Notwendigkeit von Kulturentwicklungsplänen festzuschreiben. Wird das dann einen Schritt nach vorne gehen?
Das ist das, was ich sagte. Der Kulturförderplan ist im Grunde sozusagen eine Vergewisserung, wie entwickelt sich Kultur, ich habe es ja gesagt, mit den gesellschaftlichen Veränderungen, in welche Richtung müssen wir gehen, wo sollen Schwerpunkte liegen für die kommenden 5 Jahre dann eben und in der Tat, dem stellen wir uns damit, mit dem Kulturförderplan.
Und abgesehen von der mentalen und der strukturellen Unterstützung, dann doch die Frage nach dem schnöden Mammon, wie wird das dann finanziell aussehen?
Gut, wir haben ja grundsätzlich das Problem, kein Geheimnis, könnte ich jetzt ganz viel zu sagen. Wahrscheinlich müssen wir es auch gleich noch vertiefen, weil ja hier andere Akteure noch am Tisch stehen. Aber klar ist, man bewegt sich eben in diesem Spannungsfeld. Das gilt ja nicht nur fürs Land, das gilt auch für die Kommunen und für einzelne Einrichtungen. Man bewegt sich in diesem Spannungsfeld zwischen dem, was finanziell möglich ist und das, was wir als Kulturpolitiker und auch als Kulturministerium sehen, aber was auch als kulturell notwendig ist. Also muss man diesen Spagat irgendwie hinbekommen. Und wenn die erforderlichen finanziellen Ressourcen und eine Grundakzeptanz der Bedeutung von Kunst und Kultur und kultureller Bildung in einem Gemeinwesen sichergestellt werden sollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, innerhalb eines Kulturfördergesetzes, dass klar ist, sozusagen es bedarf einer ausreichenden Finanzierung von Kultur. Das ist schon mal eine klare Aussage, denke ich, in diesem Kulturfördergesetz. Natürlich werden da keine Beträge drinstehen, aber es ist ein klares Bekenntnis dazu, dass eine hinreichende, auskömmliche Finanzierung der Kultur sichergestellt sein muss. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir machen uns natürlich Gedanken, weil wir wissen, wir sind ja sicherlich auch Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen. Das ist eine Prüfung, weil die Eckpunkte sind angesprochen worden. Wir reden in der Tat im Moment über Eckpunkte und noch nicht über den Referentenentwurf. Aber in den Eckpunkten ist schon festgelegt, eine Problematik, der sich sicherlich viele ja hier, mit der sich viele im Saal konfrontiert sehen. Nämlich, was ist eigentlich mit Kommunen in Nothaushaltslagen? Was ist mit Kommunen, die im Haushaltssicherungskonzept sind, die eigentlich keinen Spielraum haben? Und die freiwilligen Leistungen klangen hier gerade an. Auch ein wichtiges Thema. Kann man Kultur, ist das eine Frau Rüschow-Thaler hat es angesprochen, ist das eine freiwillige Leistung, und wenn freiwillige Leistungen gestrichen werden im Rahmen von Haushaltskonsolidierung und Haushaltssanierung, wo bleibt dann die Kultur? Was ist
ja,
mit
dann wäre ja die Pflichtigkeit der Kultur die Alternative, die gesetzlich festgeschriebene.
Wir sind dabei zu schauen, wie wir diesen Spagat und dieses Problem, das ist Prüfauftrag dieser Eckpunkte, ich glaube, Herr Richter hat sie auch schon gelesen, das machte den Eindruck zumindest, dass wir schauen wollen, wie können wir sicherstellen, dass eben nicht nur ein Teil des Landes, sondern sozusagen über alle Regionen hinaus und über alle Kommunen, eben auch wenn sie in schwierigen finanziellen Situationen sind, sichergestellt werden kann, dass Kultur stattfindet, dass ein kultureller Austausch, kulturelle Prozesse da sichergestellt werden können. Und das nehmen wir sehr ernst als Kulturministerium, und dafür werden wir auch kämpfen.
Wie soll das aussehen?
Wie gesagt, es ist so, dass wir das auch in den Eckpunkten drin, nein, das ist eine berechtigte Frage, ja. Wir haben dazu durchaus auch wissenschaftliche Expertise geholt, das steht auch im Gutachten drin, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Es gibt verschiedene Vorschläge, Formulierungen, da ist sozusagen auch das Innenministerium ja betroffen, weil die kümmern sich um die Kommunalfinanzen. Also es ist am Ende eine Formulierungsfrage, und wir suchen nach Formulierungen, die es, also wenn es nach uns geht, die es ermöglichen, diesen Kommunen in schwierigen Haushaltslagen ein auskömmliches und hinreichendes kulturelles Angebot, dass es sichergestellt bleiben kann.
Herr Dr. Göschel, ich habe zwei, dreimal gesehen, dass Sie mit den Augenbrauen gezuckt haben. Haben Sie nicht? Nein. Ist das für Sie, darf ich Sie bitten, einmal das Mikrofon, weil ich weiß, tun Sie nicht gerne, aber trotzdem würde ich Ihnen gerne fragen, ist das ein guter Ansatz, es überhaupt übers Gesetz zu regeln? Wie wichtig ist sowas für die strukturelle Planung eines Landes, einer Region? Ist das ein guter Ansatz, oder sagen Sie, es ist also, zu viel Administration?
Ich hatte sehr lange immer große Bedenken gegen gesetzliche Regelungen im Bereich der Kulturpolitik. Aber das ist wahrscheinlich nicht zu umgehen. Also man kommt ja wieder in semantische, also in sprachliche Probleme. Die Freiwilligkeit der Kulturpolitik auf kommunaler Ebene sollte nach dem Geist der Verfassung nicht deren Beliebigkeit ausdrücken, sondern deren Wichtigkeit. Dadurch, dass das freiwillig war, war sozusagen klar gemacht, dieses ist zentral in eure eigenen Autonomie der Kommune gelegt und ist nichts, was ihr sozusagen per Ort oder Mufti durchzuführen habt. Und wenn wir von Freiwilligkeit reden, denken wir, das könnte man ja auch weglassen. Das Gegenteil meint die Verfassung eigentlich mit dem Punkt der Freiwilligkeit. Also diese Versuche, ja, Freiwilligkeit hieß, ihr seid sozusagen aufgefordert, das nach euren Bedürfnissen, eurer lokalen Situation, eurer Bürgerschaft zu entfalten. Der Gedanke war, also ganz kurz, dass Kultur ein normativer Vorgang ist und dass der natürlich deswegen nicht vom Staat verortet werden kann, weil der Staat nicht befugt ist, Normen zu setzen. Das macht die Bürgerschaft auf der Ebene der Kommune und deswegen war das dem Staat entzogen. Es war an die Kommunen gegeben, damit es nicht der Staat machen sollte. Das hat sich sozusagen in der Wahrnehmung verschoben. Also der Begriff der Freiwilligkeit wird so nicht mehr verstanden und da muss man nachkorrigieren. Wenn die Masse der Bevölkerung, der Kommunalpolitiker sozusagen Freiwilligkeit als Beliebigkeit versteht, muss man es einfach sozusagen wieder dahin korrigieren, wo es hingehört, nämlich ihm die Wichtigkeit zu geben, die gemeint war. Und das macht man offensichtlich mit einem Gesetz, dem ist nicht zu entgehen. Das Gesetz kann aber keines sein, das Leistungen fixiert, wie das im Kindergartengesetz passiert, ohne die Gegenfinanzierung zu machen. Das Gesetz muss die finanziellen Spielräume sichern, aber nicht die Inhalte. Wenn das Gesetz das leistet, d'accord, kein Problem. Nach meinem Gefühl hätte eine solide kommunale Finanzreform es auch getan. Ja? Also. Aber. Also da wir nach der Stand der Dinge diese nicht erwarten, ist sozusagen das eine Lösung des kleineren Übels, würde ich sagen, mehr nicht. Ich erwarte mir nicht davon sozusagen die große Offenbarung. Wir kriegen es unter den pragmatischen Bedingungen im Augenblick, kriegen wir keine solide Kommunalfinanzreform. Fast alle Kommunen, nicht nur Nordrhein-Westfalen, stehen mit finanziellem Rücken an der Wand. Dann muss man es anders regeln. Die Bedingung, aber ich wiederhole mich, ist, dass es eine Finanzierungssicherungs- und kein Leistungsverpflichtungsgesetz ist. Wenn die Finanzierung gesetzt ist, müssen die Kommunen nach wie vor im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, die verbessert werden sollen, dann tun können, was sie für richtig halten, ohne dass die Inhalte vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden.
Herrn Richter, würde ich dazu gerne einmal fragen, Sie waren selbst in einer Kommune tätig in Osnabrück. Sie haben sozusagen die Binnensicht der Kommune und Sie haben jetzt auch die Außensicht als Kulturberater. Woran hakt es bei Ihnen am meisten? Kann, was sehr administrativ geregelt ist, noch die künstlerische Freiheit wachsen lassen, die es ja braucht?
Also ich habe den Eindruck, dass die Probleme sich verändern, weil bei Politik und Verwaltung das Bewusstsein wächst der Notwendigkeit der Qualität authentischer Orte und der Rolle der Kultur, die Kultur dabei spielt. Das Problem der Kommunen ist ja eben einfach, dass sie bestimmte Dinge als Pflichtaufgabe erfüllen muss und wenn dann eben die Finanzaufsicht der Bezirksregierungen es nicht zulässt, dass man angesichts einer Haushaltssituation dann Mittel für Kultur einsetzt, bewegt man sich in diesem Zwiespalt. Und deswegen finde ich es gut, dass dieses Problem jetzt in den Eckpunkten angesprochen ist. Auch die Frage, wie man eben in Kommunen, die also in der Haushaltssicherung sind, trotzdem eben Ausgaben für Kultur möglich macht. Das ist ganz wichtig. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass in den Planungsprozessen, aber auch darüber hinaus, das Bewusstsein über den gesellschaftlichen Stellenwert des Kulturlebens in den Kommunen stark wächst. Das ist auch natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass dann eben die Prioritätsbildung in der Kommunalpolitik davon stark beeinflusst wird.
Ich möchte den Kreis jetzt weitermachen und zwar Herr Dr. Sievers, Sie kümmern sich mit der kulturpolitischen Gesellschaft bundesweit um den Stellenwert der Kultur. Sie haben jetzt gehört, was landesweit in NRW geplant ist, was in der Region geplant ist. Sind das bundesweite Rezepte, die man auch quasi transportieren kann oder ist das was sehr regionalspezifisch, auch für NRW und für den LWL-Bereich?
Nein, das, was hier passiert, also einerseits der Planungsprozess in Westfalen, aber auch das Kulturfördergesetz ist durchaus etwas, was sich auf Bundesebene widerspiegelt. Wir haben vor allem in den ostdeutschen Bundesländern viele, viele Planungsprozesse, so viel wie noch nie. Dort reagiert man natürlich auf die Situation eines strukturellen Problems. Albrecht Göschel hat darauf hingewiesen, die demografische Entwicklung, dass also viele Wegzüge zu verzeichnen sind, dass die Bevölkerungsstruktur sich verändert und dass wir es da in vielen Kommunen mit einer Situation zu tun haben, die für die Kulturpolitik irritierend ist, nämlich ein zu viel und keine Situation ist zu wenig. Wir haben also zu viele Einrichtungen, da muss umgesteuert werden. Das geht nur, indem man viele Menschen beteiligt an diesen Prozessen. Die ganzen Kulturentwicklungsplanungsprozesse sind ja sehr diskursiv und beteiligungsorientiert angelegt. Anders als vor 20, 30 Jahren, als Reinhard Richter anfing, geht Osnabrück und ich in Bergkamen beteiligt war 1979. Da haben wir große Bestandsaufnahmen gemacht, das ist heute anders. Da hat sich auch in der Politik ein bisschen was verändert. Insofern ist das ein genereller Trend. Wir diskutieren das ja auch im Rahmen unseres Kulturpolitischen Bundeskongresses im Juni, Kultur nach Plan, Strategien, konzeptbasierter Kulturpolitik. Daraus wird schon deutlich, dass wir dies auf die Agenda setzen, dass das generell in der Kulturpolitik in der Bundesrepublik angekommen ist. Die Gründe dazu, warum das so ist, könnte ich jetzt erläutern. Ich weiß aber nicht, ob Sie das so interessiert.
Die Kulturentwicklung, das haben Sie schon angesprochen, erlebt eine Renaissance. In den 70er Jahren ging es mehr angebotsorientiert, heute geht es mehr nachfrageorientiert. Sie sprachen die ostdeutschen Regionen an, die Menschen möchten mit weichen Standortfaktoren wie Kultur, wie Bildungseinrichtungen, die Menschen, die dort leben, dort halten. Glauben Sie, dass die Rezepte aufgehen, wenn nun sich jede Region bundesweit bemüht, ein eigenes Profil zu erstellen, dass es da nicht auch so viele Angebote gibt, dass das letztendlich nicht mehr der Auslöser sein kann, dass eine Struktur auch gehalten werden kann, was die Einwohner anlangt?
Ja, die Diskussion werden wir bekommen. Und ich denke, auch auf dem Hintergrund des Beitrags von Albrecht Göschel und der Studie oder des Buches von Andreas Reckwitz, auf das er sich bezieht, setzt uns in eine Lage, dass wir, ich denke, wir sind am Beginn einer neuen kulturpolitischen Diskussion, wo wir neu darüber nachdenken müssen. Er beschreibt ja darin in seinem Buch, und Albrecht Göschel hat das auch beschrieben, dass diese neue Entwicklung, mit der wir es jetzt in der Gesellschaft zu tun haben, mit bestimmten Zwängen verbunden sind, mit bestimmten, Soziologen würden sagen, Imperativen verbunden sind. Auf der einen Seite haben wir das Wettbewerbszwang. Nicht? Jede Kommune will im Verhältnis zu den anderen was machen, was anderes machen. Wir haben einen Vielfaltszwang, einen Kreativitätszwang. Jede Person, jede Organisation muss sich irgendwie besonders in Szene setzen. Und wir haben aber auch einen Unterscheidungs-, einen Distinktionszwang, nicht? Insofern, oder Imperativ, insofern als man sich unterscheiden muss, man muss etwas anderes machen, was aber nicht allen Menschen so gelingt. Das heißt, in dem Moment, wo das so ist, ist für diejenigen, die das nicht machen können, ein besonderes Problem verbunden, das wir so früher nicht gesehen haben. Das müssen wir jetzt in der Kulturpolitik diskutieren. Das hat auch Konsequenzen für die kulturelle Bildung in gewisser Weise auch. Und das setzt uns aber, da bin ich ganz optimistisch, in die Lage, wieder auch neue Begründungen, neue Legitimationsmuster für die Kulturpolitik anzubieten im kommunalen Raum. Und das ist ganz wichtig. Und so, insofern bin ich auch froh über solche Beteiligungen bei solchen Prozessen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir machen müssen, in den Kommunen, in den Regionen Zustimmung für Kulturpolitik, für Kultur zu organisieren, beziehungsweise Diskussionen zu initiieren, wo über Kultur und Kunst nachgedacht wird und über deren Bedeutung. Und da bin ich nicht so ganz so optimistisch wie du, Reinhard, dass das überall steigt. Wir sehen eher, dass die Kultur da einen Nachholbedarf hat an neuen Begründungen, an neuen Argumenten. Aber die Situation, in der wir sind auf der einen Seite die problematischen Situationen, aber auch die positiven Entwicklungen, die es gibt, versetzen uns in die Lage, neue Diskussionen zu entzünden, interessante Diskussionen, neue Argumente zu finden für die Wichtigkeit von Kunst und Kultur. Und insofern glaube ich, dass die nächsten Jahre sehr spannend werden. Und was das Kulturfördergesetz angeht, denke ich, dass das in gewisser Weise diese Situation auch spiegelt. Auch wie wir über Kulturpolitik nachdenken. Das ist ja heute nicht mehr so, wie Albrecht Göschel gesagt hat, dass es darum geht, nur Einrichtungen zu finanzieren, Veranstaltungen zu organisieren. Sondern wir sehen ja Kulturpolitik heute viel stärker strukturbezogen, prozessbezogen, in einem Netzwerkzusammenhang, wo es verschiedene Akteure gibt, kommunikativ. Und das nimmt das Gesetz auf. Und insofern ist es auch ein Spiegel der letzten 20, 30 Jahre, die wir in der Kulturpolitik entwickelt haben. Und dass das hier in Nordrhein-Westfalen passiert, ist ja eine wunderbare Sache. Das können wir dann auf Bundesebene kommunizieren. Das werden wir dann in Berlin machen.
Ich möchte auch ganz kurz bei Ihnen bleiben. Sie haben gesagt, man braucht neue Begründungszusammenhänge. Immer noch fließen 80-90% der Gelder und auch der personellen Ressourcen oft in große Häuser, in große Spielstätten. Und wenn es eine Kultur von unten gibt, müsste es da nicht auch eine andere Gewichtung der Ressourcen geben?
Generell würde ich sagen, ja. Wobei das natürlich im Einzelfall immer schwer zu entscheiden ist. Das ist mir ganz klar. Das muss natürlich auch vor Ort entschieden werden. Das kann man ja nicht von wo auch immer, von irgendeiner Expertenkommission aus machen. Und ich glaube, dass es auch dafür neue Begründungen gibt. Also Albrecht Göschel hat das angedeutet, Kultur ohne Publikum. Das ist natürlich eine sehr scharfe Metapher, die da benutzt wird, die man natürlich so als Botschaft an die Kulturpolitik schlecht ausgeben kann. Aber da ist natürlich was dran. Wenn es so ist, dass die Menschen jetzt persönlich auch sich stärker einbringen wollen, dann ist die Frage, ob die Rolle des Zuschauers ausreichend ist. Und wir brauchen dann neue Formate möglicherweise, die es zulassen, dass sie sich in anderer Weise, vielleicht wie beim Popkonzert oder sonst was, in diese Veranstaltung einbringen können, um diesem Bedürfnis nach, wovon hast du gesprochen, das affektive Bedürfnis entsprechend bedienen zu können. Das sehe ich so auch. Der Andreas Reckwitz spricht da zum Beispiel davon, von profaner Kultur. Wir hätten früher gesagt alltägliche Kultur, Kultur des Alltags und so weiter, was in den Soziokulturkonzepten der 70er Jahre ein zentrales Thema war, unter dem Stichwort Kultur von allen. Das ist ein bisschen vernachlässigt worden in der ganzen Diskussion. Da hätte man etwas mehr tun müssen, aber wir haben ja Gelegenheit, das nachzuholen. Da steckt vieles an guten Ideen drin, die jetzt reaktualisiert werden in den nächsten Jahren.
Sie haben gleich das Wort, Herr Neuendorf. Ich möchte aber gerne einmal alle noch mit in die Runde einbringen. Die Rolle der Gesellschaft, der Kultur in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, wird ein großes Thema sein. Früher war das ein nice have, dass man als Unternehmen vielleicht gesponsert hat, Enrico Karl, oder dass man vielleicht sagt, okay, ich gebe dem Verein was. Heute ist es sicherlich auch, erstmal gehört es zum guten Ton, ein Must-have, sowas zu tun. Und die Sparda-Bank hat schon vieles gesponsert, das weiß ich ja selbst. Jetzt sponsern Sie nicht ein spezielles Projekt, sondern einen Planungsprozess, den man sich ja so erstmal als Wirtschaftsunternehmen nicht so vor die Brust heften kann. Das ist nicht so ablesbar. Warum haben Sie sich für eine Prozessunterstützung entschieden?
Also es ist richtig, Frau Legert, früher war es so, die Frau des Bankdirektors hat Bilder gesammelt, also hat die Bank Bilder gekauft. Aber ich denke, gerade im Interesse, dann kam eine Marketingchefin und sagte, es sieht toll aus, wenn die Filialen schöne Bilder haben, kaufen wir auch welche oder Skulpturen. Aber ich denke, die Zeiten sind lange rum. Und ich denke, auch wir als Genossenschaftsinstitut, aber auch alle Unternehmen, zum Beispiel das Unternehmen von Herrn Hölker oder auch Provinzial, die hier aufgeführt sind, um nur mal drei zu nennen, haben mittlerweile die Kulturförderung als Selbstverständnis in ihren Unternehmensphilosophien. Und es ist mittlerweile ja auch allgemein anerkannt, dass als gesellschaftliches Engagement oder als ein Gradmesser für gesellschaftliches Engagement von Unternehmen der Grad der Intensität der Kulturförderung, aber insbesondere auch der Nachhaltigkeit herangezogen wird. Und diese Nachhaltigkeit war, nachdem Frau Dr. Rischhoff-Thale mit mir gesprochen hat, unter anderem über eine Zielsetzung dieser Kulturagenda, diese Nachhaltigkeit und auch diese strukturelle Planung auch aller Beteiligten, sowohl Künstler, wie es eben angesprochen wurde, der Regierung, der Gemeinden, der Kommunen, das wiederum war für uns ein Grund gewesen, hier mitzuwirken. Wir sind auch Mitglied des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, des BDI, die im Übrigen nächsten Jahr in Münster ihre Bundestagung abhalten, weil sie eben auch stärker in die Regionen kommen wollen, weil sie stärker mittelständische Unternehmen ansprechen und nicht nur die Großindustrie, wie es bisher in der Vergangenheit so war. Dieser Punkt der Nachhaltigkeit und eben auch der Verankerung, aber auch einer kommunikativen gemeinsamen Zukunftsplattform, diese zu schaffen, das sind die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, dass es da Defizite gibt. Und da erwarten wir uns, dass die Kulturagenda hier Hilfestellung gibt.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick auf den Kreis Höxter mit großen demografischen Herausforderungen in den nächsten Jahren sehen werden, hilft Ihnen dann so ein Plan, so eine Unterstützung, auch als Standort bestehen zu bleiben in der bisherigen Qualität?
Ich glaube schon, dass Kultur, wir haben es ja bisher definiert als weicher Standortfaktor, ich gehe jetzt weiter und sage vielleicht sogar ein harter Standortfaktor. Denn wenn ich sehe, und ich habe jetzt gerade ein Beispiel, als Sie mich fragten, aus der Ärzteschaft bei mir, wir suchen also qualifizierte Positionen, die besetzt werden müssen, und dann müssen wir auch heute in der Politik die mitreisende Familie im Auge behalten. Und dann ist es oftmals so, dass nachgefragt wird, ja, wenn ich denn dann noch als Lebenspartner Halbtagsjob habe, was kann ich dann in der Freizeit machen? Also jetzt kommt die Standortfrage. Und Kultur als Freizeitaktivität ist dann eine Standortfrage, und das ist für mich ganz wichtig, über diesen Kulturplanungsprozess Strukturen zu schaffen, die auch die Wirtschaft in die Lage versetzen, mit Sponsoringmaßnahmen mitzuhelfen, dass wir eine vernünftige Freizeitaktivität auf die Reihe bekommen. Und dies ist dann wieder ein Punkt, dass sich die Familie wohlfühlt am Standort im Kreis Höxter. Das eine bedingt also das andere, und das liegt nicht auseinander, sondern liegt ganz dicht beieinander. Insofern freut es mich, dass das Land jetzt Kulturförderung für sich neu definieren will. Denn eins ist auch klar, Kultur ohne finanziellen Background geht nicht. Haben wir ja gerade gehört, das sind die Sponsormaßnahmen. Und ich habe auch festgestellt in diesem Kulturprozess, den wir jetzt begangen haben mit Herrn Richter, dass wir eine Plattform Händering brauchen im Kreis. Die Kulturinitiativen, da haben wir eine ganze Vielzahl von, sind in irgendwelchen kommunalen Nischen ansässig und warten Händering drauf. Wir haben es ja eben gerade gehört, der eine kennt den anderen nicht, warten Händering drauf auf eine Plattform, wo sie sich austauschen können, aber auch wo sie Marketing betreiben können, für sich, für andere, für die Unternehmerschaft. Insofern ist das ein ganz, ganz spannender Prozess, und vielleicht noch ein Aspekt, der hinten dran liegt, und jetzt provoziere ich mal ein bisschen. Kulturpolitik vom Namensbegrifflichkeit her darf aber nicht politisiert werden. Derzeit sieht es doch so aus, dass wir jedes Jahr bei den Haushaltsplanberatungen schauen und da macht sich die eine Partei stärker als die andere für Kultur oder aber fürs Sparen bei Kultur stark. Das müssen wir rausnehmen und das ist für mich die spannende Frage in diesem Kulturplanungsprozess. Wie kriege ich es hin, dass wir vielleicht nachher eine Plattform finanziert kriegen, die nicht jedes Jahr darum bangen muss, ob sie finanziert wird oder nicht? Ich spreche jetzt von der.
Da war ein Loch in der Bühne, Entschuldigung, ich bin nur etwas zurückgetreten.
Ja, von der rein kommunalen Situation, nicht von der Landessituation. Und da bin ich gerade dabei, ob wir da wirklich in der Tat nochmal eine Kulturstiftung auf Kreisebene gründen, um finanzielle Mittel zu bekommen, damit wir dauerhaft solche Strukturen unterstützen können, sodass die Kulturinitiativen nicht bangen müssen, jedes Jahr von neuem, kriege ich denn Unterstützung, kann ich überleben, ja oder nein? Also ein spannender Prozess.
Da hat es mich glatt aus den Schuhen gehauen. Ich wollte nämlich, wir haben heute über Kultur ohne Zuschauer und Künstler ohne Zuschauer gesprochen. Das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Politik ohne Menschen, die dann wählen, kann man sich nicht vorstellen. Und das war nämlich ein ganz guter Übergang wieder zu Herrn Neuendorf. Sie müssen sich Mehrheiten beschaffen, sowohl in Ihren eigenen Parteien, in Ihren Fraktionen, aber natürlich auch bei den Wählerinnen und Wählern. Wie kann denn Kultur so ein bisschen aus der Schusslinie für oder wieder im parteipolitischen Gerangel herausgenommen werden?
Also ich glaube grundsätzlich die Kulturpolitiker, da gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich Unterschiede, aber dass insgesamt die Kulturpolitiker auch im Landtag und vor allen Dingen auch bei uns im Haus der Meinung sind sozusagen, dass es das Kulturfördergesetz eigentlich begrüßen und sagen, ja, es ist richtig, dass wir das auf eine Grundlage stellen. Das finde ich, das ist, glaube ich, eher so, dass dann eher auch von der Opposition gefragt wird, ja, wo bleibt es denn jetzt, wann kommt es endlich? Also es ist große Spannung und wir werden uns jetzt da an den Einzelheiten auseinandersetzen, dass sowas gut ist und auf den Weg gebracht wird. Ich glaube, da ist es mehrheitlich Konsens. Ich will vielleicht nochmal auf einen Punkt eingehen, inhaltlich. Kulturfördergesetz, weil wir haben ja jetzt bisher nur über das Geld gesprochen und über die Bedeutung an sich, warum wir das machen, um die Bedeutung in der Tat herauszustreichen der Kultur. Aber hier auch im Vortrag von Herrn Göschel, gerade klang es nochmal an, kulturelle Bildung und machen die Leute heute nur noch Kultur für sich und wir spielen vor leeren Theatern. Ich bin da auch, habe ich ihm gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen anderer Auffassung, weil kulturelle Bildung, dass wir sie zwingend brauchen, weil ich bin auch nicht der Meinung, wenn man ein Theater hat in der Stadt, wenn man eine Bühne hat oder auch eine Musikschule, was auch immer, ich glaube, dass alleine schon sorgt dafür, dass kulturelle Bildung stattfindet in so einer Umgebung und in so einem Milieu. Weil die Beschäftigung in der Schule mit einem Theaterstück, auch wenn die Schauspieler, wie Sie sagen, am Ende des Tages vielleicht nur für sich spielen, aber die Voraussetzungen sozusagen dann ins Theater zu gehen, sich in der Schule mit einem Stück auseinanderzusetzen, für älteres Publikum Vorbesprechungen zu machen oder danach, das erlebe ich immer wieder in meiner Stadt, dass es heute auch vor jedem klassischen Konzert gibt es eine Einführung, die sind überrannt, die Leute kommen dahin und wollen sozusagen Hintergründe, historische Hintergründe dieses Stückes wissen. Sie wollen einfach mehr erfahren und so bringen sie sich ja auch ein. Das ist das, was gerade anklang hier von Herrn Sievers, dass die Leute, man muss einfach Formate finden, wie bringen sich Leute ein. Und wir wollen sogar so weit gehen, dass wir sagen, auch das jetzt als Prüfauftrag in den Eckpunkten formuliert. Kulturelle Bildung ist uns so wichtig, dass wir sagen, ja, wir wollen sogar schauen, ob es möglich ist, künftig Zuwendungsbescheide, sei es für institutionelle Förderung, vielleicht auch sogar für Projektförderung, davon abhängig zu machen, dass kulturelle Bildung damit einhergeht. Das will ich nur noch mal unterstreichen, dass das für uns nicht irgendwas ist, sondern wir sehen, dass es da erhebliches Interesse in der Bevölkerung gibt. Da gebe ich der These von Herrn Göschel recht. Aber wir müssen dann Antworten darauf finden, wie begegnen wir diesem Bedürfnis. Und das sozusagen, dem stellt sich auch das Kulturfördergesetz, in dem wir einfach schauen müssen, ja, soll das wirklich Bestandteil auch der künftigen Förderung werden, dass wir diese Aspekte mitdenken. Ich halte das eigentlich für eine zwingende Geschichte.
Herr Richter möchte sich gerne dazu äußern.
Ich würde gerne noch mal eingehen auf den Zusammenhang Kultur und Wirtschaft. Ich glaube, dass wir da vor allem Bedeutungswandel in der Wirtschaft, den Sie auch schon beschrieben haben, stehen, aber noch verschärft. Wenn ich von Kultur und Wirtschaft spreche, würde ich das gerne etwas erweitern, nämlich von Kultur und Arbeitgebern zu sprechen. Wir haben also hier in Westfalen haben wir ländliche Regionen mit sehr interessanten großen Unternehmen, die teilweise Weltmarktführer in ihrem Segment sind. Und wir sind in einer Situation eines sich immer verschärfenden Wettbewerbs um qualifizierte Arbeitskräfte. Und wenn man sich vorstellt, dass eine solche ländliche Region es über 10 Jahre nicht schafft, das nötige Maß an qualifizierten Arbeitskräften in allen Bereichen, in der Kommunalverwaltung, im Gesundheitswesen, in den Unternehmen zu gewinnen, kann man sich vorstellen, was das also für ein Entwicklungsproblem ist. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir zu Verantwortungsgemeinschaft von Arbeitgebern und Kommunen kommen müssen, die aus dieser Überlegung heraus gemeinsam das Schicksal der Region positiv zu gestalten, die Notwendigkeit sehen, in dieser Verantwortungsgemeinschaft die Erhaltung einer attraktiven und Entwicklung einer attraktiven Bildungs- und kulturellen Infrastruktur gemeinsam zu tragen. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren dazu kommen werden.
Herr Karl, als Vertreter der Wirtschaft vielleicht dazu ein Wort.
Ich kann das nur unterstreichen, was Herr Richter gesagt hat. Diese Verantwortungsgemeinschaft beginnt ja auch schon damit, wenn man zum Beispiel in Münster das Thema internationale Schulen ansieht, um die Attraktivität hier, gerade weil wir dort eben im wissenschaftlichen Bereich einige interessante Institute aus dem Max-Planck-Bereich ansiedeln konnten, war da eindeutig schon bei der Standortauswahl für Münster die Frage, wie sieht es aus im internationalen Schulbereich für den Nachwuchs. Das Gleiche ist natürlich auch gegeben, diese Verantwortungsgemeinschaft, bei der Frage, wie weit können Unternehmen bei den heutigen wirtschaftlichen Situationen neben den Herausforderungen, Arbeitnehmer zu gewinnen oder andere Kunden zu gewinnen oder die Region, Firmen neu zu gewinnen, wie kann man den gestiegenen Anforderungen nach Unterstützung und Sponsoring für den Kulturbereich gerecht werden? Wir haben in letzter Zeit eine Herausforderung auf uns zukommen sehen, die uns ein bisschen hilflos macht. Und zwar, es werden ja in der Regel, egal wie groß eine Gemeinde ist, immer die gleichen Verdächtigen abgegrast. Was auf der anderen Seite aber nicht bedacht wird, ist, passt das, was ich überhaupt jetzt vorhabe, in irgendeiner Form zu diesem Unternehmen, zu dieser Unternehmenskultur? Gibt es überhaupt einen Überblick darüber, wie stark dieses Unternehmen schon engagiert ist? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten? In der Regel sind die Anfragen für kurzfristige Invests gedacht. Unternehmen planen aber in der Regel langfristig. Wir zum Beispiel, Sie sagen, die Sparda Bank Münster ist vielleicht gar nicht sehr stark engagiert. Wir haben eine Region, die hat eine Ausdehnung von 350 Kilometer Nord-Süd. Das heißt, unser Geschäftsgebiet geht von Haltern bis zu den ostfriesischen Inseln. Da ist es natürlich schon sehr stark eine Herausforderung, gerecht zu werden, allen Kulturbedürfnissen in dieser Region, unter welchen Kriterien, Ausrufezeichen, die wer macht, nach möglichst für die Region gesunden Gesichtspunkten zu entscheiden. Und da ist zum Beispiel eine Herausforderung nach unserer Einschätzung in der Kulturagenda, dass man hier ein gegenseitiges Verständnis auch einmal schafft. Wie können wir, ich will den Begriff nicht missbrauchen, eine Art Evidenzzentrale oder einen Anforderungskatalog definieren, um einmal der Verantwortungsgemeinschaft gerecht zu werden, um Arbeitnehmer zu gewinnen, um Unternehmen an einen Standort zu locken und Unternehmen zu halten. Auf der anderen Seite um Kultur, Sponsoring, der ja immer auf Lasten der Gleichen ruht, die einzelnen Unternehmen nicht zu überfordern. Gibt es hier Möglichkeiten, Kriterien zu schaffen, Spielregeln zu definieren, die nicht starr sein sollen, aber dennoch einen Orientierungsrahmen bieten? Gibt es hier Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten? Und deswegen auch mit einem Grund, eine Agenda, die strategisch ausgelegt ist, hier seitens unseres Unternehmens zu unterstützen und gleichzeitig aber auch als Aufgabe, was soll eine Agenda für ein Unternehmen bewirken, zu definieren.
Vielen Dank, Herr Karl. Das waren schon fast gute Schlussworte. Ich möchte aber mit Herrn Spieker enden. Und zwar, eigentlich wollte ich Ihnen die Frage allen stellen, mit Blick aufs Mittagessen, nur Ihnen alleine. Was wünschen Sie der Agenda für das kommende Jahr, für die Zukunft?
Mehr Kooperation in der Region, wobei es immer eine Frage ist, wie ich die Region definiere. Ich bin jetzt mal beim Kreis als Landrat. Also mehr Kooperation in Sachen Kultur, das wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir natürlich auch noch mehr Beteiligung, wie wir es gerade gehört haben, vom Land, von der Wirtschaft. Denn die Kommune allein wird es in der heutigen Gesellschaft nicht schaffen. Dieses hilft alles nichts, finanziell zu hinterlegen. Wir brauchen dann ein bisschen mehr Zuspruch von allen Seiten.
Dann danke ich Ihnen bis hierher. Bleiben Sie noch für ein Foto. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt ins Mittagessen bitten. Wir treffen uns hier wieder um 14.45 Uhr. Für all diejenigen, die ein vegetarisches Essen bestellt haben, Das gibt es im Lichthof, der befindet sich rechts durch den Durchgang. Und wer sich noch nicht in eine Projektgruppe eingetragen hat, aber das tun möchte, der kann das jetzt immer noch tun. Bis gleich um 14.15 Uhr. Vielen Dank.